Haufen Zellen redet über Biotech. Hallo und herzlich willkommen zu Genominal, unserem Podcast über Biotechnologie. Ich bin Elisa, ihr kennt mich vielleicht schon aus der ersten Folge. Ich bin 21 Jahre alt und studiere an der TU Darmstadt Biologie. Zusammen mit anderen Studierenden bin ich Teil des iGEM-Teams 2020 und wir haben uns eben überlegt, diesen Podcast zu nutzen, um das Thema der Biotechnologie ein bisschen unter die Leute zu bringen. Ich sitze heute hier mit der Rosi.
Ja, genau. Also ich bin Rosi, ich bin auch 21 Jahre alt und ich studiere molekulare Biotechnologie auch an der TU Darmstadt. Und auch ich bin Teil des diesjährigen iGEM-Teams. Und das ist jetzt meine erste Podcast-Folge. Also ich bin froh, dass ich die Elisa dabei habe, die das ja schon mal gemacht hat.
Genau, immerhin einmal schon mal gemacht.
Ja, richtiger Pfau.
Ja, genau. Und wir möchten uns heute mit der Farbenlehre auseinandersetzen. Aber was ist eigentlich die Farbenlehre?
Beim Begriff Farbenlehre denken die meisten vielleicht erstmal an Fächer wie Kunst und nicht Biologie. Aber auch da benutzt man Farben. Also vor allem in der Biotechnologie unterteilt man die Angriffsfelder mit verschiedenen Farben. Also zum Beispiel die rote, grüne oder weiße Biotechnologie.
Es gibt aber noch andere Farben, aber wir haben uns die drei rausgesucht, weil sie die relevantesten sind und weil wir uns die mal genauer ansehen wollten. Mit welcher wollen wir denn anfangen?
Also mich würde die weiße interessieren.
Das ist ein Zufall, weil genau die habe ich vorbereitet.
Ah, witzig, steht auch gar nicht im Folgentitel.
Nee.
Aber fangen wir an.
Okay, ja, sehr gerne. Also erstmal, ich habe eine Definition von Fraunhofer rausgesucht.
Also die Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ist die größte Organisation für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Europa.
Ja, genau. Und die sagen, weiße Biotechnologie ist die industrielle Produktion von organischen Grund- und Feinchemikalien sowie Wirkstoffen mithilfe optimierter Enzyme, Zellen oder Mikroorganismen.
Enzyme hatten wir in der ersten Folge ja schon mal. Was war das nochmal genau?
Ja, genau. Das sind Biokatalysatoren, also Proteine, die dabei helfen, dass Reaktionen in den Zellen überhaupt ablaufen können. Also zum Beispiel große Moleküle in kleinere zu zerlegen. Dann nochmal zurück zur Definition. Also in der weißen Biotechnologie geht es darum, umweltschonende Verfahren zu entwickeln, um die erwähnten Chemikalien industriell herzustellen. Und das Ganze geschieht eben mit Hilfe von Mikroorganismen, Zellen oder eben Enzymen. Dadurch soll zum Beispiel der Verbrauch von endlichen Rohstoffen vermindert werden.
Okay, und wo genau wird es angewendet?
Zum Beispiel zur Herstellung von Nahrungsmittelzusätzen und Ergänzungsmitteln, Biopestiziden oder Enzymen für Waschmittel.
Wie genau in Waschmitteln?
Ja, also in Waschmitteln werden vor allem Proteasen verwendet. Das sind Enzyme, die überwiegend den hydrolytischen Abbau von Eiweißverschmutzung, wie zum Beispiel Milch, Eigelb, Kakao, Blut oder auch Gras beeinflussen. Also Sachen, die man sich eben mal auf die Kleidung schmieren könnte. Und für den Abbau von Stärke gibt es andere Proteine, das sind die sogenannten Amylasen. Und für den Abbau von Fetten gibt es Lipasen. Die haben aber eine geringere Bedeutung jetzt bei unserem Waschmittel.
Okay, das ist interessant. Aber wusstest du, dass man seine Wäsche auch mit Kastanien waschen kann?
Nee, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Sind da auch Enzyme drin?
Nee, dabei werden die Saponine aus den Kastanien genutzt. Zusammen mit Wasser bilden die dann beim Schütteln einen seifenartigen Schaum und den kann man auch zum Wäschewaschen benutzen.
Und das hast du schon mal ausprobiert?
Nee, also ich wollte es tatsächlich mal ausprobieren, aber bisher habe ich mein Waschmittel immer nur im Supermarkt gekauft, wo eben die Enzyme die Arbeit machen. Und die Enzyme werden ja dann in Mikroorganismen hergestellt, ne?
Richtig, also seit 60 Jahren wird es bereits im industriellen Umfang gemacht. Meistens verwendet man dazu allerdings nicht die Mikroorganismen, in denen das gewünschte Enzym natürlich produziert wird, sondern optimierte Mikroorganismen. Die werden dann als Wirte bezeichnet. Und diese Produktionsstämme funktionieren dann wie kleine Zellfabriken. Mit dem richtigen Bauplan für das Enzym können wir die Bakterien also so beeinflussen, dass sie sehr viel von unserem gewünschten Enzym produzieren. Der Vorteil an dem Verfahren ist, dass die Wirte deutlich mehr davon produzieren als der Originalwirt, aus dem das Enzym ursprünglich stammt.
Okay, das klingt logisch. Du hast gesagt, wir benötigen den richtigen Bauplan, also das Gen, das unser gewünschtes Enzym kodiert. Aber wie genau bekommen wir dieses Gen in unserem Wirt?
Also am einfachsten ist es, wenn wir unser Gen in einem ringförmigen DNA-Molekül, dem sogenannten Plasmid, in unser Produktionsbakterium einbringen. Das Plasmid ist dabei wie eine Speicherkarte und enthält neben dem Gen, was für unser Enzym kodiert, noch weitere regulatorische Einheiten. Ein davon ist der sogenannte Promoter. Der funktioniert wie ein An- oder Ausschalter. Er steuert dabei das Ablesen der genetischen Information und somit die Produktion unseres Proteins. Und dieser Promoter selbst ist induzierbar, das heißt, er kann durch bestimmte Stoffe, sogenannte Induktoren, aktiviert werden. Unser Protein wird also nur dann produziert, wenn der passende Induktor vorhanden ist.
Wir können also selbst bestimmen, wann unser Enzym produziert werden soll, indem wir den passenden Induktor hinzugeben. Das ist ja schon ziemlich cool. Und danach müssen wir doch eigentlich nur noch die Zellen, also die Mikroorganismen, aufschließen und das Protein aufreinigen. Also das Protein aus den Zellen rausholen, oder?
Ja genau, das klingt vielleicht erstmal kompliziert, ist im Endeffekt aber eine Technik, die es uns erlaubt, viele neue Herstellungsverfahren zu entwickeln, die im Vergleich zu den üblichen Methoden nicht nur weniger Energie, Wasser und Rohstoffe verbrauchen, sondern auch die Abfallmenge und Abwasserbelastung senken.
Das klingt für mich auf jeden Fall nach einer positiven Sache. Wird denn bereits daran gearbeitet, das in großem Maße auch für andere Industriezweige zu verwenden, also jetzt nicht nur für Waschmittel?
Also bisher gibt es noch nicht für alle Industrien solche Verfahren. Die industrielle Biotechnologie gehört aber zu den sogenannten Schlüsseltechnologien, weil man davon ausgeht, dass viele industrielle Prozesse kostengünstiger ablaufen können. Also durch gezielte Nutzung von Mikroorganismen kommt man mit weniger Prozessstufen aus und es werden weniger Material und Energie benötigt. Außerdem wäre es in Teilen ökologischer, da auch weniger und umweltverträglichere Reststoffe und Emissionen genutzt werden und nachwachsende Rohstoffe für die industrielle Nutzung erschlossen werden.
Das klingt für mich, als würde da in den nächsten Jahren noch viel Neues auf uns warten.
Ja, ich denke auch, dass da noch einiges kommen wird.
Okay, jetzt haben wir einiges zur weißen Biotechnologie erfahren, aber stell dir vor, ich hätte da noch einiges zur grünen Biotechnologie vorbereitet.
Ja, cool, du bist ja super vorbereitet, dann erzähl doch mal.
Ja, also die grüne Biotechnologie beschäftigt sich mit Pflanzen und wie man diese verändern und optimieren kann. So eine genetische Optimierung von Pflanzen hat schon vor tausenden Jahren angefangen, indem Bauern genau die Pflanzen ausgewählt und weitergezüchtet haben, die das gewünschte Erscheinungsbild hatten. Also zum Beispiel besonders große Früchte getragen haben oder wo die Früchte einen besonders süßen Geschmack hatten.
Aber das ist ja sicher nicht das Einzige, was man da machen kann, oder?
Nee, und auch schon in den 20er Jahren wurden Mutationen gezielt durch UV-Licht oder Senfgas hervorgerufen. Die waren allerdings unkontrolliert. Und heute schauen Pflanzenzüchter gezielt in das Genom oder in das Erbgut von Pflanzen und schauen sich da den Ursprung der Eigenschaften an, die sie sich zunutze machen wollen. Und da gibt es mittlerweile auch Methoden, um eben gezielt Gene einzufügen oder auch Gene auszuschalten.
Okay, aber warum genau sollte ich eine Pflanze jetzt gentechnisch verändern? Ich meine, die wächst doch auch so gut und mit ein bisschen Dünger.
Ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Pflanzen gut wachsen. Also man kann auch andere Dinge damit machen. Hast du denn schon mal von der Amflora gehört?
Ich glaube, das war eine Kartoffel, oder?
Ja, genau. Also man bezeichnet sie auch manchmal als Stärkekartoffel. Kartoffeln produzieren an sich schon eine Menge Stärke. Und die Stärke besteht aus langen Ketten von Zuckermolekülen. Und bei Stärke unterscheidet man zwischen zwei Sorten, der Amylose und Amylopektin. Die bestehen beide aus dem gleichen Baustein, aber Amylopektin ist einfach viel verzweigter angeordnet als Amylose. Und aus diesem verzweigten Amylopektin kann man zum Beispiel Papier herstellen. Dabei wird die Amylose aber nicht benötigt. Und so hat man bei der Amflora-Kartoffel einfach die Produktion von Amylose gestoppt und ausgeschaltet.
Das klingt auf jeden Fall schon mal praktisch.
Ja, das ist es auch, weil für die Industrie entfallen so Aufbereitungsverfahren, die viel Wasser und Energie verbrauchen. Und da wären wir dann auch wieder bei dem Punkt der Nachhaltigkeit, den wir ja gerade schon mal angesprochen haben.
Und ist es in Deutschland erlaubt?
Damit ist es jetzt so eine Sache. Also wer in Deutschland gentechnisch veränderte Pflanzen freisetzen oder in Verkehr bringen will, muss ein umfassendes und gründliches Prüfverfahren durchlaufen. Über die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen wird dann im Einzelfall auf der Grundlage von aktuellen Sicherheitsbewertungen entschieden. Wer da genaueres drüber wissen will, sollte mal in unsere Folge über das Rechtliche reinhören.
Ja, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also ich habe mir die auch angehört und sehr viel gelernt, muss ich sagen.
Und der Anbau von Amflora wurde 2010 von der EU genehmigt und die Kartoffel wurde dann unter anderem auch in Deutschland angebaut. Allerdings nur sehr wenig und auch nur auf kleinen Flächen und auch nur bis 2012. Denn dann hat das Unternehmen BASF, dass die Amflora-Kartoffel auch entwickelt hatte, ihre gesamte Gentechniksparte in die USA verlegt. Und 2013 wurde die Zulassung der EU auch wieder aufgehoben, nachdem Ungarn geklagt hatte, weil es irgendwie Verfahrensfehler in der Zulassung gegeben hat.
Okay, ja, da scheint ja einiges passiert zu sein. Aber ganz ehrlich, irgendwie verbinde ich Biotechnologie und Gentechnik einfach immer mit Mais. Also ist mir zumindest schon mal beim Einkaufen aufgefallen, dass auf manchen Packen draufsteht, ohne Gentechnik.
Das ist ja gut, dass du es ansprichst. Zum Mais habe ich auch was vorbereitet.
So ein Zufall, hey.
Super vorbereitet. Es gibt zum Beispiel den MON 810 Mais, der wird, meine ich, auch BT-Mais genannt. Und der wurde 1998 von Monsanto entwickelt und in der EU zugelassen. Und der wurde eben so verändert, dass ein bestimmtes Protein produziert wird, das BT-Protein. Das BT-Protein ist gleichzeitig ein Toxin, das giftig für Fraßinsekten ist und ursprünglich eigentlich von einem Bodenbakterium produziert wird.
Okay, also wurde nicht wie bei der Kartoffel einfach was ausgeschaltet, sondern was Neues in die Pflanze eingebracht.
Ja genau, die Pflanze besitzt jetzt ein neues Gen, welches sie vorher nicht hatte.
Naja, und das sorgt dann dafür, dass keine Insekten mehr dran fressen können.
Naja, es gibt dann noch verschiedene Arten des BT-Proteins, die jeweils anderen Schadinsekten angreifen. Beim Mais ist es vor allem der Maiszünsler, ein Kleinschmetterling, dessen Larven sich geradezu in den Mais einnisten.
Okay, da kann ich auf jeden Fall schon verstehen, dass man die loswerden will. Und diese Art von Mais steht jetzt auf unseren Feldern?
Nein, also der Anbau von dem MON 810 Mais ist zwar in der EU als einziger transgener Mais erlaubt, in den meisten EU-Staaten, aber trotzdem vom Land selbst verboten worden. Also da gehört Deutschland auch dazu und hier kann es nicht angebaut werden.
Okay, aber das sind ja jetzt nur die Regelungen für den Anbau. Wie ist das denn mit der Nutzung zum Beispiel als Futtermittel?
Da ist das Ganze nicht ganz so streng verboten, aber dazu würde ich jetzt auch nochmal auf unsere Folge zum Rechtlichen verweisen. Da wurde das alles nochmal genauer erklärt.
Ja, stimmt, da wurde es ja schon mal angesprochen. Ich habe da trotzdem noch so ein paar generelle Fragen zu gentechnisch veränderten Pflanzen.
Ja, schieß los.
Also zum einen habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch oder Milch von der Kuh zu mir nehme, die mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert wurde, kann mir das dann schaden? Beziehungsweise was ist, wenn ich selbst den Mais jetzt essen würde?
Also es gibt da natürlich viele verschiedene Studien, die genau diese Fragen behandeln. Und zum Beispiel auch die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, schwieriges Wort, ja. Kurz EFSA, die prüft zum Beispiel auch gentechnisch veränderte Pflanzen, bevor diese zum Anbau oder zum Verzehr erlaubt werden. Und da gibt es aber viele verschiedene Meinungen zu und auch viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Auch ethische Sachen spielen da natürlich eine Rolle. Das heißt, da muss sich auch jeder selbst ein Bild machen und eine Meinung bilden. Es wird aber auf jeden Fall immer gut geprüft, was zugelassen wird und was nicht.
Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Und wie ist es jetzt beim Futtermittel?
Nach derzeitigem Forschungsstand können weder Gene noch die durch diese exprimierten Proteine in den Erzeugnissen der gefütterten Tiere festgestellt werden. Also wenn ich jetzt meine Kuh mit gentechnisch verändertem Mais füttere, scheint es keine Auswirkung zu haben. Scheint also keinen Unterschied zu machen, ob die Tiere mit natürlichem oder gentechnisch verändertem Mais gefüttert wurden.
Okay, das klingt doch schon mal gut. Die nächste Frage, die ich hätte, wäre, wie ist es denn mit den Kreuzungen? Also könnten die gentechnisch optimierten Pflanzen sich mit Wildpflanzen kreuzen und dabei eben diese eingesetzten Gene weitergeben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich weiß, da bin ich super vorbereitet.
Da muss man genau aufpassen, um welche Pflanzen es geht. Also beim Raps fliegen die Pollen sehr weit und Raps kreuzt sich sehr gut mit Wildpflanzen. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. An der Uni Würzburg haben es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber schon geschafft, den Pollen unfruchtbar zu machen. Und viele andere Pflanzen sind kreuzungssicher. Entweder weil sie sich nicht mit Wildpflanzen kreuzen, wie zum Beispiel der Weizen, oder weil sie sich über Knollen vermehren und Knollen fliegen nicht.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Aussage, ja.
Die Uni Halle hat einen Die Uni Halle hat in Maisversuchsfeldern nachgewiesen, dass ein Trennstreifen von 20 Metern schon ausreicht, um eine Vermischung zwischen zwei Anbaufeldern zu vermeiden. Diese Studie wird aber noch genauer ausgewertet.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Die letzte Frage, die mir noch einfällt, betrifft die Bienen.
Ah, meine Bienen.
Ja, genau, du bist ja selber Bienenpate. Ja. Das heißt, du weißt ja, dass die sowieso schon gefährdet sind. Und ich habe mich gefragt, ob der Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen irgendeinen negativen Einfluss auf die Bienen hat, wenn die den in der Gegend rumtragen.
Also soweit ich herausfinden konnte, wurden bisher keine negativen Auswirkungen auf Bienen und deren Honig festgestellt. Also alles gut für meine Bienen, aber das Ganze wird immer noch erforscht.
Okay, ja, gut zu wissen. Da gibt es auf jeden Fall noch einige Studien, die betrieben werden müssen. Und ich meine, vielleicht sind wir ja irgendwann mal diejenigen, die da voll den Durchbruch landen.
Ja, vielleicht. Das wäre es jetzt auch schon, was ich zur grünen Biotechnologie mitgebracht habe. Aber das waren jetzt ja auch schon eine ganze Menge an Infos.
Ja, ich denke auch, für heute reicht's. Also in einer der nächsten Folgen wird es auch nochmal um die rote Biotechnologie gehen.
Gott, so viele Farben.
Ja, da kann man schnell den Überblick verlieren.
Ja, und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Wenn ihr noch Anregungen oder auch Fragen habt, könnt ihr die uns wie immer gerne per Mail schicken.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Genominal.
Tschüss.
Ciao.